Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Seit dem 23. April gibt es zumindest in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien eine neue Podcast-App. Und die will mehr als die herkömmlichen Apps, die es so auf dem Markt gibt.
So wie bei vielen anderen Podcasts-Apps ist das Herunterladen von Luminary auch erstmal kostenlos. Genauso wie das Hören von bekannten Podcasts. Soweit, so herkömmlich also. Teuer wird es erst, wenn man auf den eigenen Content von Luminary Zugriff haben will. Wer nämlich die selbst produzierten exklusiven Shows mit Promi-Host hören will, der muss $7,99 bezahlen.
Und das hat schon jetzt und könnte auch in Zukunft Konsequenzen für die Podcast-Welt haben. Welche, darüber sprechen wir jetzt mit Sandro Schröder. Hallo.
Hallo.
Was ist denn die Wette von Luminary? Was ist das Geschäftsmodell? Auf was hoffen Sie?
Also Luminary ist ziemlich selbstbewusst angetreten und die haben versucht oder sie wollen das Netflix für Podcasts sein oder wollen es werden, so wie eigentlich auch viele andere Startups das vorher schon versucht haben. Aber die Vision von Luminary ist eben so wie die Kunden bei Netflix die Serien quasi mit ihren Abos finanzieren und deswegen auch werbefrei gucken können. So will Luminary das auch bei den Podcasts und bei seinen Produktionen machen. Also es gibt keine Werbung. Das Ganze wird finanziert durch die HörerInnen und exklusiv kann man das dann hören in der Luminary-App. Und dabei versucht das Startup dann auch noch diesen interessanten Spagat, nämlich einerseits wollen die ihre Bezahlinhalte in ihrer eigenen App kuratieren und anzeigen und wollen aber zeitgleich auch eine ganz normale App für Podcasts sein. Also die Podcasts, die ich ganz normal überall hören kann, die soll es eben auch bei Luminary geben. Und was eben Luminary jetzt von den ganz vielen anderen Startups, die das versuchen, unterscheidet, ist, dass sie 100 Millionen US-Dollar von Investoren bekommen haben für diese Vision. Und das ist eben ziemlich viel Geld noch in der Podcast-Welt. Und die App konnte sich deswegen auch leisten, wirklich extrem breitbeinig und aggressiv aufzutreten. Die konnten sich auch ein paar bekannte Podcast-Namen schon sichern, die jetzt eben nur bei Luminary zu hören sind.
Zum Beispiel?
Da sind zum Beispiel bekannte Podcasts wie Love and Radio, die vorher jahrelang offen und werbefinanziert für jeden frei zugänglich zu hören waren und die jetzt sozusagen hinter der Paywall von Luminary verschwinden, was mir persönlich total das Herz bricht. Dann gibt es auch noch Podcast-Promis, zum Beispiel viele Namen, die man aus dem US-Radio von NPR kennt, wie beispielsweise Adam Davidson und Guy Raz, die beide viele Fans haben. Dann gibt es auch echte Prominente, beispielsweise der Comedian Trevor Noah und die Autorin Lena Dunham, die sind jetzt auch bei Luminary mit eigenen Podcasts. Und das zeigt halt, dass Luminary versucht, mit diesen exklusiven Inhalten, mit den exklusiven Namen, die Leute in das Abo reinzulocken, so wie das eben auch Netflix und andere Streaming-Plattformen mit Videos schon machen.
Jetzt gerade also ist Luminary in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien im englischsprachigen Raum also gestartet. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Man muss ehrlich sagen, die sind ziemlich fatal gewesen diese Woche, was auch an vielen, vielen Fettnäpfchen lag, in die Luminary nicht nur irgendwie reingetreten ist, sondern eigentlich richtig reingesprungen ist. Das allererste große Fettnäpfchen war nämlich ein selbstbewusster Tweet, den Luminary verschickt hat. Da hieß es, Podcasts brauchen keine Werbung, was gerade im amerikanischen Markt wirklich eine sehr, sehr steile These ist, wo so viel werbefinanziert ist. Dann fing es an, dass die ersten Leute sich zurückgezogen haben. Die New York Times wollte nicht, dass ihr Podcast The Daily in Luminary gelistet wird und gehört werden kann. Und dann zogen andere nach. Dann kam das Podcast-Label Gimlet, das gesagt hat, unsere Podcasts sollen da nicht gelistet werden. Und dann auch die Podcasts, die mit der App Anchor gemacht werden, sind dort nicht zu hören. Also immer mehr Leute, die sich rausgezogen haben. Das Interessante ist, sowohl Gimlet als auch Anchor gehören mittlerweile Spotify, dem Streaming-Anbieter. Und deswegen ist das ziemlich delikat, weil eigentlich reagieren ja da keine Podcasts und keine Apps einzeln, sondern es sind am Ende eben Spotify, die da auf einen Konkurrenten reagieren. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass da ein Konflikt gerade entsteht in der Podcast-Welt.
Und das haben jetzt Medien wie beispielsweise auch das Online-Magazin The Verge schon als Beginn eines Podcast-Kriegs gewertet. Siehst du das auch so?
Ich finde Krieg ehrlich gesagt ein bisschen groß und ein bisschen heftig. Ich finde, ganz so extrem ist es gar nicht, weil ja viele Akteure sich dem Konflikt komplett entzogen haben. Sie sind sofort aufgetreten und haben gesagt, wir ziehen uns bei Luminary raus. Deswegen würde ich auch eher von einer Kneipenrangelei sprechen, die Luminary da angezettelt hat. Die sind sozusagen berauscht von ihrem Investorengeld in die Kneipe reingestolpert, wo sich alle seit Jahren treffen und die ganzen Podcasts schon Regeln haben, wie man sich da benimmt. Und Luminary ist da ziemlich laut und heftig reingegangen und hat sich halt daneben benommen, hat gesagt, ich weiß alles besser. Und dann ist Luminary eben halt höflich, aber sehr bestimmt aus der Kneipe rausgeflogen.
Schönes Bild. Was kann man denn jetzt am Start von Luminary ablesen? Was ist die Analyse?
Ich glaube, einerseits wird jetzt sehr spannend sein, ob Luminary das überlebt, also diese negative Presse, weil es gab eben noch mehr Fettnäpfchen. Dann hat Luminary angefangen, dass sie die Episodennotizen, also diese Links zu den Podcasts in ihrer App zerschossen haben, die kann man jetzt nicht mehr nutzen. Dann haben sie auch noch Umleitungen eingerichtet, sodass einige Podcaster gemerkt haben, sie können gar nicht so richtig nachvollziehen, wer hört ihren Podcast über Luminary. Auch das ein absolutes No-Go. Und deswegen gab es halt ziemlich heftige Reaktionen auf diese ganzen Fehltritte. Das zeigt für mich, einerseits gibt es nämlich da immer noch eine Gemeinschaft von Podcasts und aber auch von Hörern und einer freigewachsenen Landschaft, die ziemlich krass versucht, die Ideale des offenen und freien Internets da hochzuhalten, diese Hochburg-Podcast sicher zu halten vor den Plattformen. Es zeigt aber auch eben, dass Produzenten und Hörer da manchmal am selben Strang ziehen und auch tatsächlich solidarisch für diese schönen Ideale im freien Internet eintreten. Und ganz zum Schluss sieht man aber eben an der Reaktion von Spotify beispielsweise auch, wie empfindlich mittlerweile einige andere Akteure, die auch diese Ambitionen haben, reagieren. Wenn halt jemand kommt und Bezahlschranken in diesem Medium einziehen will, was bisher in der bisherigen Tradition immer frei zugänglich war.
Ist auf jeden Fall interessant, sich das weiter anzuschauen, wie sich das entwickelt. Danke, Sandro Schröder, für diese Einschätzung.